Das ist keine neue Folge vom Gesprächsstoff, den ihr da jetzt gehört. Das ist die Live-Aufzeichnung vom Bund im Gespräch aus dem Bierhübeli in Bern. Zu Gast war der Bundesrat und Verteidigungsminister Martin Pfister. Moderiert ist der Abend worden von der Larissa Rien, der Leiterin der Bundeshausredaktion, und Marcello Odermatt, dem Chefredakteur vom Bund. Die beiden haben mit Martin Pfister über den Zustand der Schweizer Armee und über unser Land mitten in einer Welt voller Konflikte geredet. Viel Vergnügen beim Zuhören. Die nächste reguläre Folge vom Gesprächsstoff gibt es dann am Freitag in einer Woche wieder. Bis dann, tschüss zusammen.
Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen beim «Bund im Gespräch» hier im Bierhübeli. Mein Name ist Marcello Odermatt, ich bin Chefredakteur vom Bund. Es freut mich sehr, sind Sie heute bei dem heißen Wetter oder trotz dem heißen Wetter hier hergekommen.
Guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Larissa Rien, ich leite das Bundeshaus-Team, Bundeshausredaktion von der Tamedia-Titel und damit natürlich auch vom Bund. Und wir haben ja einmal im Jahr haben wir im Rahmen von dem Format «Bund im Gespräch» die Möglichkeit, einen Bundesrat einzuladen oder eine Bundesrätin. Und zu unserer grossen Freude folgen Sie unserer Einladung in der Regel auch. Letztes Jahr war der Justizminister da, der Beat Jans, und das Mal ist es eben der Verteidigungsminister, der unsere Einladung voll geleistet hat.
Genau, der Martin Pfister. Seit einem Jahr kennt man ihn gut. Er ist zuständig für die militärische Sicherheit, für die Verteidigung des Landes. Allerdings, Larissa, vor einem Jahr hat man den Namen ja noch nicht so gut kennt, zumindest in der Bundespolitik. Du bist sehr informiert und kennst dich aus in der Schweizer Politik. Hast du den Martin Pfister vorher schon kennt?
Ja, und zwar wegen der Covid-Pandemie. Er war ja Gesundheitsdirektor in seinem Heimatkanton, im Kanton Zug. Und dort hatte ich in dem Rahmen schon mal mit ihm zu tun gehabt. Aber er hat jetzt sonst keine so skandalöse Vorschläge gemacht als Regierungsrat, dass man in der ganzen Schweiz die ganze Zeit von ihm gehört hätte. Und das hat sich dann aber relativ schnell geändert, natürlich, als er sich als Bundesratskandidat zur Verfügung gestellt hat.
Interessant war auch, denn zumal ist es um die Vakanz gegangen, Mitte, Viola Amherd, Verteidigungsdepartement. Es sind sich sehr, sehr wenig. Am Schluss waren es zwei Kandidierende, die sich interessiert haben. Eben der Martin Pfister und der Bauernpräsident Ritter. Und sonst hat man offensichtlich nicht so ein Interesse gehabt, Bundesrat zu werden. Ist das nicht mehr so ein interessantes Amt?
Ich glaube, es hat dort halt auch damit zu tun gehabt, dass eben der Posten vom Verteidigungsminister oder vom VBS-Chef oder Chefin spezifisch frei geworden ist und man gewusst hat, dass glaube die anderen Bundesräte nicht so Wechselgelüst zeigen. Und da hat es offenbar in der Mitte nicht so viel gegeben, wo sich das Amt zutraut haben oder wo halt auch im Zusammenhang mit den diversen Problemen, die man damals schon gewusst hat, seitdem sind es noch ein bisschen zahlreicher geworden bei den Beschaffungen, die sich denen haben wollen annehmen.
Ein Stichwort noch, das muss ich einfach sagen, der sogenannte Gemögigkeitsfaktor. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber der Gerhard Pfister, also ist nicht verwandt mit dem Martin Pfister, aus Zug, der damalige Mitte-Präsident, hat ja nicht wollen kandidieren, mit dem Argument, er habe einen viel zu kleinen Gemögigkeitsfaktor. Das müssen wir haben als einen guten Bundesrat. Wie sieht es jetzt aus mit dem Martin Pfister? Ist das ein Gemögig im Bundeshaus?
Also das würde ich mir nicht anmassen, das selber zu beurteilen, was man so hört im Bundeshaus. Es ist aber allerseits so, doch finden alle, dass sehr gute Gespräche möglich sind mit dem neuen Bundesrat. Und hat, glaube ich, insofern beim Gemögigkeitsfaktor durchaus bestanden, wenn natürlich auch nicht alle immer einverstanden sind mit seinen Plänen, besonders was jetzt die Finanzierung der Armee angeht.
Und über das werden wir reden. Gemögig genug, um hierher zu kommen, ist in jedem Fall. Vielen Dank. Liebes Publikum, Bundesrat Martin Pfister.
Jetzt miteinander.
Ich will mal ein bisschen einschenken zwischendrin.
Dann tue ich da mal unser erstes Bild, das wir am heutigen Abend mitgebracht haben, einblenden. Wir haben nämlich immer wieder halten wir uns so ein bisschen an einem Bild von Ihnen fest, das Sie uns auch zur Verfügung gestellt haben für den Anlass. Und das ist aus einiges früheren Zeiten, glaube ich, und zwar, wo Sie in der Offiziersschule waren, 1985. Jetzt würde mich noch interessieren, haben Sie eigentlich freiwillig weitergemacht damals oder hat es ein bisschen Überredung gebraucht?
Oh, das ist eine heikle Frage.
Wir fragen zuerst den Herrn Marzen, der mit Ihnen hier auf dem Bild ist.
Nein, ich muss zugeben, dass ich Korporal nicht freiwillig gemacht habe, dass mein Instruktionsoffizier für mich unterschrieben hat.
Geht das so? Sozusagen unter Zwang haben Sie in dem Fall da einen Schritt weiter gemacht?
Ja, er hat mir gesagt, er mich immer duzt, ich musste sitzen, aber er hat gesagt, du kannst entscheiden, ob du weitermachst, kannst selber entscheiden, wenn du wieder kommst. Und so unterschreibe ich und dann entscheide ich, wenn du wieder kommst.
Ja, dann. Aber inzwischen haben Sie sich, glaube ich, angefreundet mit der Armee, weil sonst hätten Sie ja wahrscheinlich nicht kandidiert für das Amt.
Ja, ich habe mich sehr gut angefreundet, bin auch lange Zeit in der Armee gsi und das hilft mir jetzt, den Stallgeruch zu verstehen und Akzeptanz zu haben bei den Offizieren, die ja Ähnliches erlebt haben wie ich als Milizoffizier.
Und gibt es denn überhaupt noch Sachen von dem, was Sie gelernt haben, damals eben 1985, die Sie mit der heutigen Kriegsführung noch anwenden können, oder ist das alles völlig überholt?
Nein, es gibt viele Sachen, die ich eigentlich bereits als Korporal gelernt habe, also als Unteroffizier, so ein bisschen Grundsätze der Beurteilung. Das ist etwas, was mich wie durchs Leben ein bisschen begleitet, wie man Sachen beurteilt. Zum Beispiel ein Gefechtsgrundsatz heisst Einfachheit der Aktion, also dass man immer versucht, einfach zu bleiben, in komplizierten Themen, so ein bisschen so Grundsätze, die man im Militär gelernt hat.
Kommen wir ein bisschen zu den grossen Themen zuerst, bevor wir dann auf die Themen kommen, die hier in der Schweiz direkt uns interessieren. Bedrohungslage, Sicherheitslage auf dieser Welt. Europa ist massiv am Aufrüsten, Herr Pfister. Rundherum haben wir Krisen, wir haben Gefahren, die teilweise auch eskalieren. Stichwort sind Putin und Trump, die die Weltordnung durcheinander bringen. Und währenddem das passiert, diskutiert unser Parlament über Taschenmunition. Haben die Politiker, die meisten hier, vielleicht die Ernst von der Lage noch nicht ganz begriffen?
Oder wenn man mit der Politik redet, auch mit in der Öffentlichkeit redet, glaube ich, haben viele gesehen, dass sich die Welt verändert hat. Oder wir haben es gerade auch im Iran-Krieg ja auch gemerkt, dass Länder betroffen sind, die nicht direkt Kriegspartei sind, sondern um die Länder herum sind, wo Krieg herrscht. Ich glaube, im Grundsatz sagen alle, ja, es ist wichtig, dass wir etwas machen für die Sicherheit, aber dort hört es sehr schnell auch auf. Oder? Also wir müssen, wenn wir wollen, etwas machen für unsere Sicherheit, die ein Teil ist von der europäischen Sicherheit, dann braucht es außerordentliche Bemühungen. Und zu diesen außerordentlichen Bemühungen ist man im Moment meines Erachtens noch nicht wirklich bereit in der Schweiz.
Wir kommen auf dich noch zu sprechen. Ein Grund, der vielleicht mitspielt, wenn man die Blockade oder vielleicht die Handbremsmentalität, die wir vielleicht haben, sind die Amerikaner. Die Amerikaner waren immer da. Sie haben uns quasi den Schirm gegeben. Wir konnten uns auf sie verlassen. Und das ist jetzt weniger der Fall. Müssen wir die als Partner abschreiben?
Ich will sie nicht als Partner abschreiben, weil sie ja nach wie vor ein demokratisches Land sind, auch mit uns vielfältige Wirtschaftsbeziehungen pflegen, auch eine grosse Kraft haben auf der Welt, oder, als Ordnungsmacht. Aber es hat sich etwas Fundamentales verändert in der amerikanischen Politik. Sie ziehen sich zurück auf ihre eigenen Interessen. Sie werden ein Teil von einer multipolaren Welt, wo die eigenen Interessen nicht mehr mit gemeinsamen Regeln durchsetzen, sondern sich über die völkerrechtlichen Regeln hinwegsetzen. Wo das genau anführt, wissen wir nicht. Aber was sicher ist, dass die Konstante der nächsten Jahre wird sein, eine grosse Unsicherheit, oder? Wie sich die Welt entwickelt und ob wir auf die Amerikaner zählen können als westliche Staatengemeinschaft.
Ein grosser Unsicherheitsfaktor ist sicher Russland, ist Putin. Er ist am Aufrüsten. Russland versucht, seine territorialen Gelüste immer weiter auch mit Grenzüberschreitungen klar zu machen. Es gibt Experten, Militärexperten, Sicherheitsexperten, die sagen, wir sind jetzt bald im letzten friedlichen Sommer in diesem Jahr. Sehen Sie es auch so dramatisch?
Das Risiko besteht, oder? Das hängt auch zusammen mit dem Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg bindet ja viele Kräfte von Russland und Russland kommt nicht wirklich weiter mit ihren Zielen. Und in dem Sinn trägt der Widerstand von der ukrainischen Bevölkerung dazu bei, dass der Krieg nicht an anderen Orten ausbrechen kann. Was man einfach feststellen muss, ist, dass Russland in den letzten Jahren eine enorme Aufrüstung vollzogen hat. Also sie haben seit 2022 bis heute ihre Armee, also ihren personellen Bestand von 1 Million auf 1,5 Millionen erhöht, obwohl sie enorme Verluste hatten, also sechsstellige Zahlen von toten Soldatinnen und Soldaten, vor allem Soldaten. Sie produzieren eine unglaubliche Zahl von Waffen, angefangen von traditionellen Systemen, von Panzer bis über Flugzeuge, aber auch moderne Drohnensysteme oder Langstrecken-, Mittelstreckenraketen. Und allein die Tatsache, dass sie über ein unglaubliches Potenzial verfügen, militärisch, führt zu einer größeren Unsicherheit.
Und Sie selber glauben, dass Russland in den nächsten paar Jahren weitere Länder wieder angreifen?
Ja, wenn Russland die Absicht hat, oder, dann müssen sie in den nächsten Jahren machen, weil Europa ist erst dran, ihre Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Europa ist weit zurück, was das militärische Potenzial anbelangt. Und die USA haben mehrmals auch gesagt, dass sie nicht bereit ist, die europäische Sicherheitsbedürfnis weiterhin sicherzustellen. Sie ziehen jetzt auch nach und nach ihre Soldaten ab aus Europa. Sie bringen das sehr klar zum Ausdruck. Und wenn auf einem anderen Ort auf der Welt ein Konflikt, zum Beispiel im asiatischen Raum, ein Konflikt ausbrechen würde, dann glaube ich, können wir fast sicher davon ausgehen, dass die USA ihre Unterstützung für Europa nicht mehr weiterführen. Und darum ist das Fenster, oder? Also auf der einen Seite ein enorm aufgerüstetes Russland, wo man nicht so genau weiß, welche Absichten das Land wirklich hat gegenüber Westeuropa. Auf der anderen Seite ein Westeuropa, das sich politisch nicht ganz einig ist, wie sie sich will bereitstellen und erst dran ist, ihre Aufrüstung in Gang zu bringen, also die Industrie vorzubereiten, entsprechend auch die Mittel zu beschaffen. Also das Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Mächten und dann natürlich auch die systemischen Fragen, oder das autoritäre Regime, demokratisches Regime, das lange Prozesse hat, das tut die grosse Unsicherheit am Ende dieses Jahrzehnts ausmachen. Wichtig ist, dass man keine Anreize schaffen, für Russland die Unsicherheit auszunutzen.
Jetzt haben Sie als Historiker quasi die Analyse geliefert, aber die Frage wäre gewesen, Ihre persönliche Einschätzung, rechnen Sie mit dem Angriff, ja oder nein?
Als Verteidigungsminister muss ich damit rechnen, weil ich alles muss unternehmen, um in der Eventualität von so einem Angriff auch parat zu sein, um die Schweizer Bevölkerung allenfalls zu schützen, wenn es notwendig wäre in so einem Konflikt. Und natürlich hat es eine europäische Dimension. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so klein, dass der Artikel 5 von der NATO, also müsste angewendet werden, wenn ein NATO-Land in Osteuropa angegriffen würde.
Wie viel braucht es denn da, dass so etwas müsste eigentlich passieren? Wir haben ja gesehen, es gibt die Drohnenbedrohungen, die in Lettland jetzt beispielsweise sogar noch die Regierungschefin müssen zurücktreten sogar wegen dem. Warum ist es so schwierig, sich gegen solche Provokationen, solche Grenzüberschreitungen zu wehren?
Ja, weil einfach ein lang sich vorbereitender Gegner immer im Vorteil ist gegenüber einem demokratischen Land mit langen Prozessen, wo sich verteidigen. Das haben wir übrigens auch in der Ukraine gesehen. Es hat lange gebraucht, bis die Ukraine bereit war. Ein bisschen weniger lang, weil sie schon vorher gewusst haben, dass die Gefahr besteht. Aber es ist nicht so einfach, gegenüber sich einem gut vorbereiteten Gegner in einem demokratischen Land vorzubereiten.
Jetzt wollen wir ein bisschen über Ihre Pläne reden, und zwar was die Armeefinanzierung angeht. Sie und der Bundesrat möchten ja die Mehrwertsteuer erhöhen um 0,8 Prozentpunkte, dass man so jedes Mal, wenn man geht, posten, ein bisschen mehr zahlt und von dem dann die Armee sich kann aufrüsten kann. Die Chancen im Parlament stehen aber, mindestens ist es schwierig, sagen wir es so. Die Linke und die SVP und im Moment auch die FDP, eigentlich fast alle außer die eigene Partei, die Mitte sträuben sich. Haben Sie einen Plan B?
Nein, wir müssen eine Finanzierung haben, weil im Moment unsere wichtigsten Abwehrmittel gegen einen potenziellen Krieg, gegen eine wahrscheinliche Bedrohung nicht vorhanden sind. Also von dem her müssen wir Mittel haben. Also für das habe ich keinen Plan B, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele Mittel brauchen. Zum Beispiel Luftabwehr aus Distanz, wo eine von der wahrscheinlichsten Bedrohungen ist für die Schweiz. Die kostet das System, das wir jetzt ja mit den Amerikanern Verzögerungen haben, mit diesen Patriot. Wenn sie so ein europäisches System schaffen und noch so viel anschaffen, dass wirklich Schutz für die Schweiz bedeutet, kostet die gegen 10 Milliarden Franken. Und das können sie nicht aus dem ordentlichen Budget zahlen. Also wenn wir wollen, uns schützen gegen die wahrscheinlichsten Bedrohungen, dann braucht es mehr Mittel. Jetzt fragen Sie nach dem Plan B von der Finanzierung. Jetzt ist das Parlament dann dran, zu überlegen, ob der Vorschlag vom Bundesrat kann unterstützt werden vom Parlament. Und wenn das Parlament eine mehrheitsfähige Alternative findet, wo man nachher auch die Mittel beschaffen können, dann ist sicher der Bundesrat offen. Aber was nicht geht, ist, dass wir nichts machen und dass wir die Mittel nicht haben. Das geht nicht. Ist auch nicht fair den Soldatinnen und Soldaten gegenüber, die Dienst leisten, wenn sie zum Beispiel keine Schutzwesten bekommen, oder? Also heute haben wir für viele, nur für ein Drittel der Soldaten eine Schutzweste. Wir haben vieles Material nur für ein Drittel der Soldaten. Das ist einfach nicht fair diesen jungen Frauen und Männern, die Dienst machen.
Also auf Patriot können wir sicher nachher noch einmal sprechen. Mhm. Aber heute ist grad, sind neue Zahlen rausgekommen, Studiensicherheit Schweiz von der ETH. Und dort heisst es, 29% der Bevölkerung findet die aktuellen Armeeausgaben zu tief. Das ist zwar ein Wert, der historisch seit 1985 nie so hoch war, aber es ist immer noch eine klare Minderheit. Also offensichtlich ist es nicht nur im Parlament eine Skepsis, sondern eben auch bei der Bevölkerung.
Ja, die Skepsis ist breit spürbar, aber es ist jetzt auch, also die Politik ist ja nicht einfach nur da, um die Meinung der Bevölkerung abzubilden. Die Politik ist ja da, um Lösungen zu finden für Fragen, für aktuelle Fragen, die wichtig sind. Und nachher haben wir in der Schweiz die Möglichkeit, wenn die Politik in der Lage war, oder? Das ist ja immer die Frage, ist sie überhaupt in der Lage, dazu Lösungen zu finden, die nachher auch mit der Bevölkerung zu diskutieren und Mehrheiten zu schaffen. Und ich setze auf einen demokratischen Prozess in diesen Fragen, so dass man auch Mehrheiten nachher hat für die wichtigen Fragen. Natürlich, wenn alle sagen, das ist ein Kabis, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die Bevölkerung sagt, ja, wahrscheinlich haben die schon recht, dass es ein Kabis ist.
Also haben Sie es für den Moment, sagen alle Parteien, es ist ein Kabis ganz grundsätzlich? Also nicht nur jetzt über die Mehrwertsteuer zu gehen?
Ja, es gehört jetzt zu dem Ritual, dass man am Anfang, wenn ein Vorschlag kommt, sagt, ja, das Problem haben wir richtig erkannt, aber die Lösung müssen wir noch ein bisschen anders machen. Jeder sagt es ein bisschen anders. Und es ist jetzt die Aufgabe der Politik, wirklich Lösungen zu finden. Ich will meinen Beitrag dazu leisten. Wir haben im Bundesrat lang darum gerungen, um eine Lösung. Den Vorschlag haben wir jetzt gemacht und ich will dem Parlament meinen Beitrag leisten. Es ist raison d'être der Politik, Lösungen zu finden für die wichtigen Fragen unserer Gesellschaft.
Eine Möglichkeit wäre ja vielleicht auch noch, dass man das Geld, das die Kantone abfließt vom Bund, ein bisschen würde reduzieren, weil Kantone nicht nur der Kanton Zug, wo sie ja herkommen, wo bekanntlicherweise im Geld schwimmt, sondern eben auch die anderen Kantone schliessen im Moment sehr positiv ab. Könnte man da nicht die Bundeskasse ein bisschen entlasten, indem man ein bisschen weniger in Kantone zugfließt?
Mal, das wäre eine von wahrscheinlich etwa 30 Möglichkeiten, die möglich wären. Aber Sie müssen die Mehrheitsfähigkeit anschauen, oder? Wenn wir das vorschlagen würden, würde genau das Gleiche gesagt werden, wie wir jetzt hören aus der Politik. Wir sagen, unmöglich, oder? Den Kanton kann man nicht mehr belasten. Aber es ist möglich, dass man jetzt in der Diskussion unter den Parteien, dass man solche Wege findet. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch andere, dass man eine Lösung findet und dann die mehrheitsfähig macht in der politischen Diskussion.
Haben Sie immer noch das Gefühl, mit der Mehrwertsteuer kommen Sie durch?
Nein, wenn alle sagen, das ist ein Kabis, dann werde ich nicht durchkommen. Aber wenn alle sagen, mal, das ist jetzt wahrscheinlich die gleiche gescheite Idee gewesen, und wir erklären der Bevölkerung, es ist eben auch keine unsoziale Steuer, oder? Weil wichtige Ausgaben sind Mehrwertsteuer befreit, wie Mieten, Gesundheitskosten. Dann haben wir einen reduzierten Satz beim Grundbedarf. Mehrwertsteuer hat eigentlich auch eine stark soziale Komponente. Und ich glaube, das kann man der Bevölkerung schon erklären.
Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Und zwar ist das von einem Truppenbesuch. Man erkennt unschwer, wer da in der Mitte der Bundesrat ist. Können Sie uns schnell sagen, wo ist das gewesen und wie oft sind Sie eigentlich im letzten Jahr bei den Truppen gewesen?
Das war auf der Schwägalp. Wie oft das ich war, es waren schon ein paar Tage. Und ich gehe sehr gerne zu den Truppen, weil ich dort auch ich werde dort auch motiviert. Also, das sind einfach tolle junge Leute, die da sind, die mit recht viel Motivation sich für unser Land einsetzen und im Gespräch mich immer auch inspirieren für meine Tätigkeit. Und ich hoffe, für sie auch eine gewisse Wertschätzung darzustellen, wenn ich sie gehe besuche. Das war ein Kadervorkurs. Sie haben wie ein Nebel gehabt, nicht können schiessen, und dann sind sie halt mehr für das Bild angestanden.
Haben sie wenigstens mal etwas zu tun, oder? Das ist ja, genau. Gehört mir ja manchmal, dass da nicht immer gewährleistet ist, vor allem mit den WKs. Aber eigentlich haben wir darauf raus, sie wollen jetzt mehr Geld zum Aufrüsten. Haben sie das Gefühl, die Armee braucht auch mehr Soldaten?
Also nein, mit 140'000 oder 145'000 Soldaten können wir unsere Bestände eigentlich sichern. Aber die werden in den nächsten Jahren abnehmen, weil wir ja beschlossen hat, das Höchstalter zu senken. Also es wird 2 Jahrgänge früher rausgehen und damit wird die Grenze unter 120'000 Soldatinnen und Soldaten sinken, die dienstpflichtig sind.
Längerfristig wäre dann auch Dienstpflicht für Frauen eine Option, um eben sicherzustellen, dass man genug Leute hat?
Ja, also oder das ist echt das, was ich wirklich bereut habe an der Service Citoyen-Initiative. Eigentlich wäre es für uns alle gut, wenn Frauen und Männer gleich würden Dienst leisten. Ist klar, Frauen haben dort argumentiert, dass sie auch andere Pflichten in der Gesellschaft wahrnehmen und noch nicht ganz gleichberechtigt sind. Das stimmt auch. Aber grundsätzlich für die Armee selber wäre es gut, wenn halb-halb wäre. Und ich glaube, für unsere Gesellschaft auch, wenn die Lasten geteilt würden.
Konkrete Pläne in diese Richtung haben Sie aber noch keine?
Nein, also im Moment. Oder wenn Sie doppelt so viele Dienstpflichtige haben, dann müssen Sie auch doppelt so viel Pläne, müssen Sie die Armee auch vergrössern. Oder Sie müssen viel mehr Zivildienstangebote schaffen für die Leute, die dann nicht Dienst machen würden. Und das würde auch wieder Kosten auslösen. Und in dem Sinn, wenn wir nicht mehr Soldatinnen und Soldaten brauchen im Moment, also wir können ja nicht einmal die 100'000 ausrüsten, die Sollbestand ist, dann würden sie nur Kosten auslösen und eigentlich keine. Also sie müssen dann wirklich mehr Geld haben, das zu machen. Mhm. Und im Moment sehen wir den sicherheitspolitischen Bedarf in einer viel grösseren Armee. Oder?
Aber es würde die Bedeutung der Armee vielleicht erhöhen, wenn man sagt, wir wollen, dass alle mitmachen.
Aber wie gesagt, das bedauere ich ein bisschen, oder? Das wäre wirklich eine Volksarmee, wenn man so will, oder? Dass wirklich alle sich daran beteiligen und die Erfahrungen, oder? Wo vielleicht die einen als negativ empfinden. Ich habe jetzt positive Erfahrungen gemacht im Militärdienst, nachdem er mir Instruktionsoffizier gesagt hat, du musst weitermachen. Dass die Erfahrungen auch Frauen machen können, das ist heute freiwillig, aber künftig wäre es gut, wenn das besser verteilt. Und die Armee will sich auch verändern von innen her. Die Kultur will sich verändern und ich glaube, sie wird profitieren davon.
Von was sie ja scheinbar weniger möchten haben, sind höhere Stabsoffiziere. Hat man bei der Konkurrenz und Sonntagsblick können lesen das Wochenende. Ist es so, dass da Leute nur am Däumchen drehen sind, wo man darauf verzichten kann, in einzelnen Funktionen?
Ja, ich bedauere es natürlich, dass wir, wenn wir interne Diskussionen führen, dass sie nachher in der Sonntagspresse stehen. Das ist etwas, was mich wirklich stört als Bundesrat und eigentlich mich begleitet, seit ich das Amt gekommen bin. Aber es ist ja so, dass es mein Anliegen ist, dass alles, was wir machen, erstens muss glaubwürdig sein und zweitens muss wirklich aufs Ziel ausgerichtet sein, verteidigungsfähig sein oder einen Beitrag leisten zur Sicherheit der Schweiz. Und so muss auch die Armee sich verändern und dem Ziel orientiert sein. Und die Armee muss sich immer verändern, wie alle Organisationen, wenn sie das Ziel, das sich auch verändert, muss gerecht werden. Und in dem Sinne sind wir dran, also um Ihre Frage zu beantworten, sind wir dran, die Armee noch konsequenter auf Verteidigungsbereitschaft auszurichten.
Also das heisst, die Leute werden einfach anders eingesetzt oder braucht es effektiv auch weniger quasi Kaderfunktionen durch das?
Also wir können dann kommunizieren, wenn das durch den Bundesrat ist. Ich möchte jetzt nicht da vor Ihnen Diskussion führen, bevor ich mit meinen Kollegen im Bundesrat darüber geredet habe. Aber einfach wie gesagt, glaubwürdig und ganz konsequent auf das Ziel der Verteidigungsbereitschaft ausgerichtet. Und das führt zu Veränderungen in allen Organisationen, wo wir im VBS sind.
Gut, das ist off the record hier, wenn Sie.
fast off the record.
Sie haben es gerade gesagt, zwingend muss man nicht mehr Soldaten haben. Gleich haben wir jetzt am 14. Juni die Abstimmung über den Zivildienst. Verschärfung. Wir wollen, dass weniger Leute abschleichen in den Zivildienst. Allerdings, ja, viele Leute wollen ja vielleicht nach der RS nicht zwingend eben in der Armee bleiben. Ist es nach wie vor ein Relevanz- oder Attraktivitätsproblem, ein Imageproblem, das die Armee immer noch hat?
Oder am meisten wehtun uns Leute, die man fertig ausbildet, zum Beispiel als Lastwagenchauffeur oder als Drohnenpilot oder als Cyberspezialist. Er hat eine fertige Ausbildung und nachher sagt er, jetzt kann ich noch kurz Zivildienst machen. Steht für die Armee nachher nicht noch die Jahre, die er eingeteilt ist, zur Verfügung. Und das tut uns weh, wenn wir Leute ausbilden, die man nachher nicht in den Truppenkörper einsetzen kann. Und die Zivildienstreform zielt genau auf das. Zielt nicht auf die Abschaffung des Zivildienstes, das soll weitere möglich sein. Für alle die, die nicht Militärdienst leisten, aus Gewissensgründen, was ist ein Ersatzdienst für eine Militärdienstpflicht, das soll weitere möglich sein. Aber uns stört der Abgang von gut ausgebildeten Leuten in den Zivildienst. Und wir erschweren dort ein bisschen die Möglichkeit, den zu wechseln, indem es mindestens 150 Tage müssen sie Dienst machen, wenn sie wechseln. Und damit auch der Anreiz zu wechseln, z.B. aus beruflichen Gründen, oder manchmal werden die Leute auch unter Druck gesetzt, oder wenn sie sagen, beim Studium passt es nicht so gut, dass ich in die WK gehen muss, dass der Anreiz sinkt, sodass wir weiterhin die gut ausgebildeten Leute während der WK und während den rund 10 Jahre, die sie eingetaucht sind, können behalten.
In gewissen Branchen sind die Zivis natürlich ganz wichtig geworden, in der Pflege, Landwirtschaft auch. Dort fehlen sie vielleicht plötzlich noch her.
Nein, die werden weiterhin dort eingesetzt werden. Es wird weiterhin einen Teil geben von jungen Männern, die nicht Militärdienst machen wollen, aus Gewissensgründen, und die werden weiterhin Zivildienst leisten können.
Nochmal nachgefragt, Cyberabwehr, Drohnen, hybride Krieg, das sind doch die Themen. Also das heisst, wir brauchen Spezialistinnen, Spezialisten, die sich in diesem Bereich besser auskennen, um die Schweiz zu verteidigen. Und wir kommen wieder mit mehr Miliz. Ist das wirklich der richtige Weg?
Mit der Miliz?
Ja.
Ja, das ist sogar sehr der richtige Weg. Oder? Gerade in diesen Bereichen, die Sie jetzt erwähnt haben, haben wir junge Leute, die verstehen mehr als Leute aus meiner Generation. Also wenn sie Drohnen Cyberbereich, da haben sie heute 20-Jährige, die sind hervorragend für das vorbereitet. Und da profitiert die Armee extrem von der Miliz. Also in diesen modernen Gebieten der Sicherheit, da beneiden mich meine Kollegen im Ausland alle, dass wir die Möglichkeit haben, junge Miliz zu gewinnen. Und umgekehrt profitieren auch die davon für ihre Ausbildung. Also wenn jemand im Cyberbataillon eine RS gemacht hat und dort rundum alles junge Cyberspezialisten mit dem RS gemacht hat. Das ist eine Community von jungen Leuten, die für die Wirtschaft extrem wichtig ist, die sich kennt, wo in diesem Bereich extrem profitiert von dem Militärdienst.
Aber man könnte mehr Spezialistinnen und Spezialisten ansprechen von Anfang an und die holen, die eben nachher das Interesse hätten, in der Armee auch zu bleiben, anstatt breit alle reinzuholen, zwangsmässig schon fast wieder, oder?
Ja, also ohne Militärdienstpflicht werden sie die Armee nicht können, alimentieren. Ich glaube, das ist eine Illusion. Aber was ich Ihnen recht gebe, ist, dass man gezielter junge Leute gemäss ihren Fähigkeiten anspricht. Gezielter, als man es heute macht. Bis hin auch zu inklusiver. Oder? Dass, wenn sie im Cyberbataillon Dienst machen, könnten sie auch einen Rollstuhl machen. Da müssen sie nicht alle Dienstpflichtvoraussetzungen erfüllen, die Militärversicherung heute hat eine Dienstpflichtung. Also da haben wir noch einiges an Potenzial und das müssen wir in den nächsten Jahren nutzen.
Gehen wir weiter. Ja, Sie sind ja auch Sportminister. Wir haben hier zwei Bilder aus diesem Bereich. Wir sehen Sie hier mit dem Marco Odermatt. Namensvetter von mir, aber wir sind nicht verwandt, wir kommen aus der gleichen Gegend. Und wir sehen, alle sind da zufrieden, machen das gut Gesicht. Wer freut sich eigentlich mehr für so ein Bild? Der Marco Odermatt oder der Bundesrat?
Also bei diesem Bild kann ich sagen, ich habe mich sicher mindestens so fest gefreut wie die Sportler.
Und was ist da gegangen?
Das war die Sportlerrede. Also nach den Olympischen Spielen hat der Bundespräsident dazu der Ehrung von der Medaillengewinnerinnen und Gewinner und von der Diplomgewinnerinnen und Gewinner eingeladen ins Bundeshaus und sind sehr viel gekommen und haben Freude gehabt.
Das zweite Bild zeigt sie hier bei der Frauenfußball-Nazi. Machen Sie da eine Motivationsrede oder haben Sie eine Schelte vorbereitet, weil Sie zu wenig gut gespielt haben?
Nein, ich habe ein Versprechen. Aber ich war an einigen Spielen vorne schauen und habe dort in der Kamera gesagt, wenn Sie das Spiel gewinnen, dann lade ich Sie ins Bundeshaus ein. Und das musste ich natürlich einlösen. Nur das Problem war, nach dem letzten Spiel, das sie verloren haben, sind die Spielerinnen alle in die Ferien gegangen und wollten nicht mehr ins Bundeshaus kommen. Und dann haben sie mir empfohlen, sie im Trainingslager zu besuchen. Und das sieht man jetzt nicht auf dem Bild. Meine Frau hat mich begleitet, sie ist von Brasilien. Und da habe ich gesagt, meine Frau wünscht, dass sie auf Brasilien kommen kann. Und wenn ihr die Qualifikation schafft für die Weltmeisterschaften in Brasilien, dann können wir miteinander zu euch ein Spiel schauen.
Okay. Was machen Sie eigentlich für Sport, wenn ich fragen darf? Sind Sie sportlich?
Ja, ich nicht mehr so viel Zeit, aber ich gehe gerne joggen. Ich habe einen Auftrag, meinem Generalsekretär mich einmal pro Woche mitzunehmen und ein bisschen zu schlauchen. Und das mache ich immer noch sehr gerne.
Bei der Aare?
An der Aare nachher und durch die Altstadt. Durch.
Morgen früh?
Nein, über Mittag.
Über Mittag.
Morgen bin ich nicht so fit.
Appetare hat es heute geheißen, das gar nicht?
Noch nicht, aber vielleicht kann das noch kommen, wenn der Sommer so warm bleibt.
19 Grad.
Also relativ sportlich war auch das. Das hat ein bisschen Schlagzeilen gemacht, ihren Sprung vom Panzer. Der Anlass war, dass sie ihre 50-Tage-Medienkonferenz gegeben haben. 50 Tage statt 100, weil sie eben gesagt haben, es gibt so viele dringende Probleme, die sie ansprechen wollen. Dort hat man aber ein bisschen den Eindruck gehabt, sie sind eigentlich immer nur dran, Probleme aufzuarbeiten. Es kommt immer noch mal etwas zum Vorschein, das nicht funktioniert. Und sie können noch nicht so selber ihre Akzente setzen. Haben Sie jetzt wirklich auch schon können, etwas quasi jetzt neben dem Finanzierungsvorschlag für die Aufrüstung, haben Sie auch schon können etwas machen, das Ihnen wichtig ist?
Ja, wie gesagt, ich habe mir am Anfang vorgenommen, verschiedene Ziele, aber ein Ziel war, das Vertrauen ins VBS zu stärken. Und Sie haben natürlich recht, ja, die ersten Auftritte haben das Vertrauen ins VBS nicht gestärkt, weil ich gesagt habe, der Fixpreis für einen F-35 den gibt es nicht mehr aus Sicht der Amerikaner und andere Probleme. Und dort habe ich, glaube ich, jetzt im VBS können eine Organisation anbringen, wo das Projektmanagement innerhalb des VBS auf sehr solide Füße stellt. Und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren aufgrund von dieser neuen Organisation des Projektmanagement auch sehr viel Vertrauen von der Politik und von der Bevölkerung wiederherstellen können. Wenn es vielleicht im Moment immer noch das ein oder andere negatives Kommunizieren gibt, aber ich glaube, dort habe ich jetzt können in dem ersten Jahr natürlich mit meinem Team zusammen Akzent setzen. Dann bin ich dran. Das nimmt man vielleicht von außen nicht so wahr, oder? Wir haben, wenn man neue Bundesrat kommt oder ein neues Departement übernimmt, hat man auch die Chance, personelle Akzente zu setzen. Und ich habe sehr viele wichtige Positionen neu können besetzen, die wichtig sind. Und mit diesen neuen Besetzungen kann man auch Kultur verändern. Man kann auch neue Reorganisationen machen auf der nächsten Führungsebene. Ich denke da an Nachrichtendienst, wo man jetzt glaube gut unterwegs sind und das Ziel werden erreichen, um eine stabile Organisation zu haben, mit den Top-Leuten, die es dort eigentlich hat, auch können motiviert für die Schweiz zu arbeiten. Auch mit dem neuen CDA, das ist auch ein Akzent, wenn man so will, oder wer man da aussucht für die Aufgaben und wie man gemeinsam unterwegs ist. Aber wir haben das Projekt angesprochen, das wir jetzt am Finalisieren sind und irgendwann mal den nächsten werden kommunizieren. Also ich glaube, wir haben die verschiedenen Bereiche können die Organisation stärken und damit, glaube ich, mittelfristig das Vertrauen stärken ins VBS.
Sie haben gesagt, Kultur verändern. Was hat es denn konkret für Probleme gegeben, die Sie angetroffen haben mit der Kultur, mit der Betriebskultur so im VBS?
Ja, ich will jetzt weniger von den alten Problemen reden. Ich will einfach sagen, was mir wichtig ist, oder? Dass man transparent ist, dass wir ehrlich sind, auch den Herausforderungen gegenüber, dass wir glaubwürdig sind, dass wir eine Kultur haben von Zusammenarbeit, oder? In einer, das, im VB arbeiten etwa 12.500 Mitarbeitende und früher hat es da auch konkurrierende Bereiche gegeben, oder? Also, so wie das VBS, wie die Armee zusammenarbeitet, zum Beispiel mit der Rösti's Beschaffung in der Armaswiss, dann mit der RUAG, wo ein Dienstleister ist, wo ein Bund gehört. Da müssen wir die Zusammenarbeit, die muss gut laufen. Und ich bin gleich zuversichtlich, dass wir die Kultur haben, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben, möglichst wenig Reibungsverluste und möglichst wenig Doppelspurigkeiten auch hat in der Ausführung der Aufgaben.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal die bodengestützte Luftverteidigung angesprochen. Jetzt muss ich zuerst kurz nachfragen. Sie haben vorher gesagt, Patriots, habe ich das richtig verstanden, 10 Milliarden kosten?
Ja, es kommt darauf an, was Sie kaufen, oder? Also wir haben ja 5 Systeme bestellt bei der Armee für gut 2 Milliarden. Bei der USA haben wir die 5 Systeme bestellt. Für rund 2 Milliarden. Wenn wir es weitere bei den Amerikanern kaufen, kostet die rund das Doppelte. Also wenn wir noch zusätzlich Munition kaufen, wahrscheinlich gegen 5 Milliarden, die das würde kosten. Und es ist die Frage, ob die 5 Systeme langen für die Schweiz. Die Frage müssen wir uns auch beantworten. Und ich meinte, wir müssen eher mehr Systeme, dass wir in der Luftverteilung wirklich glaubwürdig sind. Und dann kommen sie schnell auf einen doppelten Betrag, wenn sie es zusammenrechnen. Aber letztlich muss die Politik entscheiden, wie viel Sicherheit man will. Ich meinte einfach, die Luftverteidigung ist etwas vom Wichtigsten jetzt in dieser aktuellen geopolitischen Situation.
Wenn es aber jetzt eben so viel teurer wird, man weiss auch schon, der Kampfjet wird auch massiv teurer. Ist dann die USA, wir haben es vorher schon mal gefragt, ob man noch zusammenarbeiten kann, aber kann die Schweiz noch ernsthaft in den USA bestellen, wenn sie mit so massiven Mehrkosten nachher rechnen, lang nach Vertragsunterschrift?
Also, die USA ist historisch gesehen sehr ein zuverlässiger Rüstungspartner. Das muss man sagen. Aber wir haben jetzt, Sie haben die Projekte angesprochen, oder? Es ist aktuell in Frage gestellt. Und darum haben wir ja auch eine rüstungspolitische Strategie gemacht im letzten Sommer. Das wäre vielleicht ein anderer Akzent, den wir auch setzen können, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Rüstungsbeschaffung in erster Linie auf die Schweiz, wir haben von 60% geredet, und auf Europa konzentrieren. Weil das sind unsere sicherheitspolitisch wichtigsten Partner, stabil. Und dann gibt es vielleicht einzelne Sachen, die wir außerhalb von Europa beschaffen müssen. Und das heisst ja schon implizit, oder, dass wir künftig uns bei solchen Beschaffungen nicht dass wir uns auf Europa konzentrieren. Jetzt beim Flugzeug ist es einfach praktisch alternativlos, wenn Sie die Qualität des Flugzeugs wollen. Und insbesondere, wenn Sie auch wollen, einen europäischen Luftverbund haben. Oder? Die meisten, also 13 Länder in Europa, haben das Flugzeug. Und mit dem gemeinsamen Flugzeug hat man auch eine gemeinsame Zusammenarbeit in der Luftverteidigung. Und da profitiert die Schweiz enorm davon. Und es gibt einfach in dieser Generation von Flugzeugen gibt es keine europäische Alternative. Noch nicht, muss man sagen. Ich hoffe, dass es mal eine europäische wird geben.
Bei den Flugzeugen sehen Sie keine Alternative. Bei der bodengestützten Luftverteidigung sind Sie ja eine am Suchen jetzt, dass wir genau, die 5 Milliarden nicht zahlen müssen. Können Sie uns da ein Update geben, wo Sie da stehen?
Also ich kann insofern ein Update geben, dass vor der Sommerferien der Bundesrat wird entscheiden.
Da sind wir gespannt.
Aber es gibt Anbieter, oder? Es gibt einen europäischen Anbieter, Frankreich mit Italien zusammen. Es gibt weltweit noch andere Anbieter, 2 in Israel, dann in Südkorea.
Gut, Israel haben wir schon bei den Drohnen gesehen, ist auch ein bisschen schwierig unter Umständen.
Ja, aber ich würde einfach sagen, es gibt Alternativen zu diesem System und dann könnte man auch, es gibt eine Entwicklung in Deutschland, die vielleicht in die Richtung geht, dass man das könnte, wo eigentlich die mittlere Reichweite noch ein verlängert, wo der bald in eine grosse Reichweite. Also wir sind in verschiedenen Systemen am Prüfen, aber es führt nichts darum, dass man das finanzieren können, oder? Das ist eine Kernfrage.
Haben Sie noch einen kleinen Werbespot einbauen mit Finanzierung? Jetzt habe ich vorher das Stichwort Drohnen erwähnt. Das ist nicht die israelische, weil die ist einiges grösser, aber da sind Sie an der ETH. Und Drohnen sind ja auch ein grosses Problem, muss man sagen, auch für europäische Staaten im Moment. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Jetzt gibt es ja den G7-Gipfel in Evian demnächst und die Schweiz muss da quasi ihren Teil dazu beitragen, um ihre Seeseite zu schützen und eben auch den Flughafen schützen, wo all die Staats- und Regierungschefs werden ankommen Mitte Juni. Wie will das die Schweiz sicherstellen? Jetzt hat sie zwar ein Drohnensystem, Abwehrsystem gekauft, aber damit hat das ja noch gar nie richtig können testen. Und dann kommt gerade so ein riesiger Ernstfall ein. Oder einfach gilt es ernst, weil so viele wichtige Staatschefs kommen?
Wir sind dran, im Moment das System einzuführen und vorzubereiten. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen, das System gut anzuwenden. Das ist das erste Mal, dass die Armee das Drohnenabwehrsystem braucht. Und wir profitieren auch wiederum von jungen Leuten, die aus ihrem zivilen Leben viel Know-how mitbringen und jetzt das dann auch mit dem neuen System anwenden, zusammen mit Profis, die das System einführen. Drohnen sind etwas, wo wir zum Glück in der Schweiz eine rechte Industrie haben. Wir haben extrem viel Know-how um die beiden ETHs herum, also DPFL und ETH Zürich. Da war ich ja in Zürich. Die gelten weltweit als führendes Zentrum von Drohnen und Robotik. Und der Besuch war eigentlich vorgesehen für Kaya Kallas, die uns in Zürich besucht hat. Sie musste kurzfristig sagen, sie kam etwas später, bin ich halt dann allein gegangen, die ETH besuchen. Aber das ist ganz faszinierend. Das ist das, was sich in Europa sich fast am meisten interessiert, wenn sie mit uns reden. Schaffen uns Zugang zu dieser Technologie und zu den vielen Start-ups, die beiden Hochschulen entstanden sind.
Also sind Sie zuversichtlich, dass es keine Schlagziele wird geben? Donald Trump kann nicht landen in Genf wegen verdächtiger Drohnen?
Jetzt beim G7 bin ich relativ zuversichtlich, aber ausschliessen können Sie sicher nie alles.
Bleiben wir ein bisschen bei der internationalen Zusammenarbeit, bei der Kooperation, bei den grossen Fragen, die uns gerade beschäftigt. Wir haben zwei grosse Initiativen, die wir werden abstimmen. Einerseits jetzt, 14. Juni, 10 Millionen Initiativen. Und dann voraussichtlich im Herbst Neutralitätsinitiative von der SVP. Droht uns mit diesen 10 Millionen in der Schweiz wirklich die internationale Isolation?
Ja, ich schaue die Initiativen aus sicherheitspolitischen Überlegungen als gravierend an. Oder was will die Initiative? Wir haben heute Ende 25 9,1 Millionen Einwohner in der Schweiz. Sie will, dass man ab 9,5 Millionen Einwohner Massnahmen ergreift, einschneidende Massnahmen ergreift, um Zuwanderung zu stoppen. Und ab 10 Millionen letztlich die Kündigung der bilateralen Verträge, von der Personenfreizügigkeit. Und das ist gravierend. Oder? Wir haben, und zwar aus zweierlei Hinsicht, aus sicherheitspolitischer Hinsicht, wir werden in den nächsten Jahren eine grosse Unsicherheit hier weltweit. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir Partner haben. Und unsere zuverlässigsten Partner sind die europäischen Länder. Die stellen keine Grossmachtansprüche. Es kommt nie Deutschland oder Frankreich in Sinn, die Schweizer Grenzen zu ihren Gunsten zu verändern. Das sind unsere demokratischen, natürlichen Partner. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere bilateralen Beziehungen, und dazu gehört Personenfreizügigkeit als Schlüsselelement der bilateralen Beziehungen, dass die weiterhin können gepflegt werden. Das hat sicherheitspolitisch ist von zentraler Bedeutung. Wenn wir das nicht mehr haben, dann verlieren wir auch den sicherheitspolitischen Draht zu Europa. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen. Gerade auch in der Sicherheit ist eine stabile Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung. Und wir werden in den nächsten Jahren, wie alle anderen europäischen Länder auch, auf Zuwanderung angewiesen sein. Und die Schweiz hat unglaubliches Privileg, eine Zuwanderung, qualitativ Top-Zuwanderung zu haben. Also in die Schweiz kommen im Wesentlichen Fachkräfte, die in die Schweiz arbeiten können. Und wenn unser Land weiter erfolgreich sein und auch resilient sein gegenüber allen Krisen, die wir in den nächsten Jahren möglicherweise werden erleben, dann ist eine stabile Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Und darum die Initiative gefördert mit ihrem Hauptansatz, letztlich die bilateralen Beziehungen, zu unterbrechen, abzubrechen und letztlich auch für die Wirtschaft derartige Hürden aufzubauen. Oder? Jeder Elektriker, den Sie aus Deutschland anstellen wollen, müsste dann künftig mit Kontingent in die Schweiz kommen. Wahrscheinlich. Oder? Man weiss, die Umsetzung nicht so genau, aber das ist so ein Weg. Das würde die Schweiz derart schwächen, dass wir auch sicherheitspolitisch an einem viel schwächeren Ort wären.
Die Frage ist allerdings, ist nicht gleich etwas vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Man hat Umfragen, die sehr nicht nur knapp, sondern teilweise eine Mehrheit für die Initiative sehen, immer noch. Normalerweise geht das ja eher zurück, so Initiativen, aber die ist immer noch da. Also die Chance, dass das ein Ja gibt, am Schluss ist sehr gross. Hat der Bundesrat vielleicht gleich etwas falsch gemacht bei der Zuwanderung?
Also ich glaube, man muss anerkennen, dass für viele Menschen in diesem Land Zuwanderung wahrgenommen ein Problem ist oder vielleicht auch ein reales Problem ist, indem sie zum Beispiel die Wohnungen nicht mehr zahlen können, indem unser öffentliches Verkehrssystem, teilweise auch die Strassen, überlastet sind. Das ist ein Folge von unserem wirtschaftlichen Erfolg und ein Folge von dem enormen Bedarf an Fachkräften. Und wir haben möglicherweise in den letzten Jahren die Probleme schon nicht genügend ernst genommen. Und in dem Sinn ist die Initiative oder die hohe Zustimmung, die absehbar ist, ist auch ein bisschen Weckruf, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Bezüglich Schutzklauseln, oder? Also, dass man die Einwanderung von Fachleuten beschränken kann, hat der Bundesrat bereits mit der EU eine gute Lösung gefunden in den bilateralen drei. Also, dort werden wir eine Schutzklausel haben, die angerufen werden kann, wenn es notwendig ist. Aber diese Initiative, die tut letztlich die bilateralen 1 und 2, also unseren bewährten bilateralen Weg von den letzten 30 Jahre auf unverantwortliche Art und Weise gefördern. Und das gefördert natürlich letztlich auch den Wohlstand, der Voraussetzung ist dafür, dass man auch gleich eine Wohnung zahlen kann, dass man eine Arbeit hat, dass man sich bewegen kann, Ferien machen und letztlich in unserem Land auch im gewissen Wohlstand leben.
Wenn Sie sagen, das ist ein Weckruf für den Bundesrat, noch immer durch die höhere Zustimmung, gibt es dann konkrete Pläne, wie man würde, oder einfach sind Pläne angedenkt, wie man würde diesen Problemen bei der Wohnungsnot, bei der Straße und so weiter Herr werden?
Ja, also wir müssen in all diesen Bereichen, die da betroffen sind, da gehört zum Beispiel die Raumplanung dazu, da gehört Verkehrspolitik auch dazu, da gehört bei der Wohnungspolitik haben wir weniger Einfluss, oder? Das ist mehr in kantonaler und gemeindlicher Hoheit. Und vor allem auch beim Wachstum, oder? Wo man generell jetzt, da kann der Bundesrat muss schon sorgsamer mit dieser Thematik umgehen. Obwohl es zugegebenerweise nicht ganz so einfach ist, wenn man den Erfolg der Wirtschaft will sicherstellen will. Das ist eben ein gewisser Zielkonflikt, wo die Politik sicher drin ist. Und viele von den zustimmenden Kräften von dieser Initiative in den letzten Jahren auch nichts unternommen haben, um da Gegensteuer zu geben. Sie müssen direkt auch gegen Erfolg der Wirtschaft vorgehen.
Auffallend ist, dass die zustimmenden Kräfte plötzlich auch aus ihrer Partei kommen, plötzlich laut auch, wo sagen, man ist eigentlich jetzt doch der Meinung, es lange, es ist zu viel. Ständerat, die sich jetzt so positioniert haben, von der Mitte. In der Mitte wird entschieden, haben sie zu wenig Überzeugungsarbeit geleistet, gerade bei der eigenen Parteibasis, bei der eigenen Partei?
Nein, ich glaube, man muss sicher festhalten, die Mitte steht ganz gross mehrheitlich im Lager der Gegner dieser Initiative. Das hat man im Parlament gut gesehen. Das hat man auch, das sieht man auch jetzt bei den Reaktionen. Das ist, unsere Partei ist da klar vom Gegnerlager. Aber die Mitte wollte einen Gegenvorschlag bringen im Parlament. Der ist abgelehnt worden. Oder? Und die das sehr stark unterstützt haben, dass man eben die Sorgen der Menschen wirklich ernst genommen hat, die sind jetzt teilweise unter den Stimmen, die Zustimmung bekannt geben. Aber das ändert nichts daran, dass die Mitte eigentlich klar sich gegen die Initiativen ausgesprochen hat.
Wie schätzen Sie die Kommunikation zu diesem Thema ein? Wir haben jetzt gerade Geschichten gehabt, bei uns, die Medien, wo es um Deepfake gegangen ist, in den sozialen Medien, sehr viele Videos, Fake News, wo Sachen behauptet, die so nicht stattgefunden haben, wo sehr stark geschaut werden, konsumiert werden, erreicht man die Leute nicht mehr mit den richtigen Informationen?
Es ist sicher anspruchsvoll geworden, in dieser Welt der sozialen Medien vertrauensvolle Informationen auszusenden an die Bevölkerung. Das ist etwas, wo man glaubt, in einem Umbruch sind. Und wenn Sie in andere Länder schauen, wo das ja dramatische Züge annimmt, dass man gar nie mehr vertrauensvolle Informationen beziehen kann. es ist sicher so, dass auch das Vertrauen von der Politik abgenommen hat. Also, wir müssen wirklich schauen, dass die Informationen irgendwo die Bevölkerung sich orientieren an Medien zum Beispiel oder an offizielle Mitteilungen von der Behörden, wo sie können glauben, dass die auch der Wahrheit entsprechen. Das ist eine Herausforderung geworden. Da haben wir natürlich die ganze Welt noch von Desinformation. Also da gibt es auch bewusst geschürt und organisiert von Staaten, von Organisationen, wo man bewusst versucht, falsche Informationen auf eine attraktive Art und Weise an die Bevölkerung zu bringen.
Sind Sie selber auch aktiv in den sozialen Medien?
Ich selber nicht, aber meine Mitarbeitenden sind aktiv. Das gehört heute einfach dazu, dass wir auch über soziale Medien kommunizieren. Aber ich bin nicht auf X zum Beispiel oder auf
LinkedIn.
LinkedIn bin ich auch nicht.
Jetzt habe ich sie gesucht, ja. Nicht gefunden.
Das muss ich aber gleich noch mal schnell einhängen, weil Sie vorher da mit der Mitte kommen, sind wir sonst ein bisschen einfach davon. Wenn Sie sagen, Sie stechen grossmehrheitlich, also sei sie gegen die Initiative. Also es hat ja im Parlament durchaus mehrere Leute gegeben, die eben entweder zugestimmt haben oder sich enthalten haben. Und man sieht, in der Basis, die ist extrem gespalten, gemäss Umfragen. Also wenn Sie sagen, die Mitte, auch in der Bevölkerung, wird dem zustimmen, wird das ablehnen, dann hätten Sie ja, dann müssen Sie sagen, ja, dann hat die Initiative überhaupt keine Chance.
Es ist eine Herausforderung, auch für die Mitte, wie für verschiedene andere Parteien auch. Aber ein Teil von den Leuten, die jetzt sich jetzt eher für die Initiativen aussprechen, sind enttäuscht, dass man keinen Glauben auf den Gegenvorschlag gefunden hat. Und in der Mitte hat es halt gleich, oder es ist die Aufgabe der Politik generell, dass man auch die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Und man hat, gewisse Leute haben den Eindruck, man nehme die Sorgen vom Wachstum und von der Zuwanderung nehmen wir zu wenig ernst in der Partei. Aber dass die Lösung unbrauchbar ist, oder? Ich glaube, das ist eine verbreitete Ansicht in der Mitte.
Also das heisst, Sie rechnen mit einem Nein?
Ja, ich hoffe es natürlich, aber wir müssen es in den letzten Wochen noch Überzeugungsarbeit leisten. Weil es eben ein Thema ist, das viele Leute beschäftigt, oder? Ist es gar nicht so einfach, etwas, was emotional real ist, dann auch mit guten Argumenten in eine andere Richtung zu bringen.
Eben die zweite Initiative von der SVP, es geht Schlag auf Schlag weiter, ist die Neutralitätsinitiative. Die Position des Bundesrats ist dort schon mal klar. Wir haben gedacht, wir fordern Sie als Historiker herausfordern. Hat Neutralität, hat die Schweiz von der Neutralität profitiert? Was sagen Sie als Historiker? Oder war sie ihr auch lästig gewesen?
Also die Schweiz hat sicher von der Neutralität profitiert, aber es ist nicht immer sicher, ob sie es wirklich macht, von profitieren. Oder? Also, Belgien und Holland sind auch neutral im Zweiten Weltkrieg, sind gleich überrollt worden von den Deutschen. Also Neutralität allein schützt einem noch nicht vor dem Unbill der Welt, sondern man muss etwas machen, auch neben der Neutralität. Jetzt, ist es heute noch Neutralität? Also die Neutralität hat heute einfach, muss man feststellen, eine grosse Verankerung, eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung. In verschiedenen Bereichen, oder? Auch im humanitären Engagement der Schweiz, dann im internationalen Engagement der Schweiz, für die guten Dienste zum Beispiel. Und sie schafft uns aber gleichzeitig auch den nötigen Handlungsspielraum. Und es ist wichtig, dass man uns den bewahrt. Und die Neutralitätsinitiative schränkt den Handlungsspielraum massiv ein für den Bundesrat und geht durch das viel zu weit und gefördert letztlich auch unsere Sicherheit, weil man den Handlungsspielraum braucht, um die Sicherheit sicherzustellen. Übrigens auch im Zweiten Weltkrieg haben wir den gebraucht, im Ersten Weltkrieg haben wir den gebraucht, in den deutsch-französischen Kriegen, in den 70er Jahren, im 19. Jahrhundert haben wir den gebraucht und so weiter.
Interessant ist ja, dass es wiederholt eben die SVP ist, wo der Bundesrat die ganze Schweiz ein bisschen vor einem hertreibt, mit Initiativen, mit Referenden. 10 Millionen Initiativen neu dort. EU-Gegner, das wird dann nächstes Jahr sicher ein grosses Thema. SRF schon Anfangs Jahr. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit? Die SVP hat immerhin zwei Bundesräte. Wie ist die Zusammenarbeit mit der SVP?
Ich muss sagen, wir arbeiten sehr gut zusammen im Bundesrat. Alle sechs Kolleginnen und Kollegen von mir hoffen auch, dass sie das Gleiche von mir sagen. Aber ich arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen und ich empfinde auch die Zusammenarbeit mit den beiden SVP-Bundesräten als vertrauensvoll.
Aber trotzdem, Partei, die ständig in der Opposition ist, zum Bundesrat. Ist das nicht, verreizt das nicht einem irgendwann mal ein bisschen?
Ich glaube, das ist Teil von unserem System. Oder? Ich war jetzt gerade in Deutschland gewesen. Dort ist es so, dass das Parlament ja immer muss abnicken, was die Regierung vorbereitet. Das ist vielleicht weniger attraktiv für das Parlament. Aber es führt auch zu Verwerfungen in der Gesellschaft, wie wir jetzt unschwer beobachten können. Ich glaube, das Spannungsverhältnis zwischen Parteien, Parlament und Regierung, wie wir in der Schweiz haben, drei dazu bei, dass wir immer herausgefordert sind, uns möglichst gut zu erklären und letztlich auch Vorschläge zu finden, die in der Bevölkerung mehrheitsfähig sind. Und jetzt natürlich ärgere ich mich manchmal auch über Angriffe von Regierungsparteien, aber das ist einfach Teil von unserem System und in dem Sinne kann ich auch gut damit umgehen.
Einen von den beiden SVP-Bundesräten haben Sie ja sogar vertreten in letzter Zeit. Albert Rösti hatte eine Rückenoperation und hat darum teilweise dann vom Homeoffice aus gearbeitet, aber Sie sind ja sein Stellvertreter offiziell. Hat das jetzt Ihnen die Lust geschweckt, zum auch abschleichen in ein anderes Departement?
Die Frage stellt sich erst, wenn jemand zurücktritt. Und vielleicht treten ja meine Kollegen noch lange nicht zurück. Also von dem her stelle ich mir die Frage auch, gar nicht. Im Moment habe ich, glaube ich, das Departement, das sehr stark im Fokus steht von der geopolitischen aktuellen Situation. Ich bin ganz zufrieden, können, so eine wichtige Aufgabe wahrzunehmen.
Und wenn ich mich nicht täusche, haben Sie ja sogar bei Ihrer vorherigen Wahl gesagt, dass Sie also dann schon würden, länger im VBS bleiben und dort engagiert werden. Das ist eigentlich fast ein Versprechen, das Sie abgegeben
haben. Sie haben sehr gut aufgepasst. Dann hat man nachher gesagt, das war in der ersten Medienkonferenz, wo ich auf die Frage nicht richtig vorbereitet war. Und dann hat man mir nachher gesagt, ja, da hast du einen grossen Fehler gemacht, du nie so Versprechungen machen. Aber ich habe keine Absicht, zu wechseln und ich bin zufrieden mit dem VBS. Und ich glaube, es ist auch befriedigend, wenn man etwas Wichtiges machen kann für unser Land.
Also ein kleines Hintertürchen haben Sie sich jetzt wieder aufgemacht zum Abschleichen. Aber keine direkte Ambition. Haben wir verstanden. Ist wie ist denn im Moment im Gesamtbundesrat so ein bisschen die Stimmung angesichts von all diesen Weltkrisen, Krieg im Iran, auch die USA, eben, wo die Schweiz teilweise ein bisschen vor sich hertreibt? Wie ist da die Stimmung?
Die Stimmung ist gut. Sie können sich vorstellen, dass wir unter dem Eindruck von diesen schwierige Fragen. Sie haben die USA erwähnt mit der Zolldiskussion, mit den Wirtschaftsfragen. Auch die Unberechenbarkeit, dann auch das Verhältnis für uns in der Welt. Also wir haben im Moment den OECD-Vorsitz, oder, wo wir auch eine gewisse Rolle wahrnehmen, dass wir ein grosses Verantwortungsbewusstsein haben und eigentlich einen rechten Teil der Sitzungen im Bundesrat verwenden, zu diskutieren, wie gehen wir mit diesen Fragen um. Oder, und wie antizipieren wir mögliche Entwicklungen. Und das schweißt auch ein bisschen zusammen, wenn man sich in einer doch unsicheren Zeit verantwortlich fühlt für ein Land. Und das ist etwas, was wir jetzt im letzten, seit dem Sommer eigentlich, oder seit dieser Zolldiskussion, wo zunehmend der Bundesrat in eine Schicksalsgemeinschaft hineingebracht hat.
Also das ist ein schönes Bild, der Bundesrat als Schicksalsgemeinschaft. Also das heisst, Sie würden sagen, man ist näher zusammengewachsen in den letzten Monaten, auch aufgrund
wegen von Donald Trump.
Nein, wegen der weltpolitischen Entwicklung und der Vernetzung, die die Schweiz in all diese Fragen hat. Oder wenn der Ölpreis steigt, oder wenn Sie damit rechnen, dass Sie vielleicht gar kein Öl mehr bekommen, dann sind wir trotz dieser Bemühungen, Öl auch zu ersetzen als Rohstoff, ist die Schweiz stark betroffen. Und das hat zur Folge, dass Sie müssen Planungen machen, was wird passieren, wenn das kommt und wenn das kommt, was hat das für die Wirtschaft für Auswirkungen und so weiter. Und das führt doch dazu, dass wir uns mit den wesentlichen Fragen in unserem Land beschäftigen. Und das ist doch nicht einfach nur Courant normal, wo man ein Geschäft am anderen abhakt.
Können Sie da nochmal schnell zum Drucken greifen. Oh. Und zwar haben wir Sie noch nach einem privaten Bild gefragt für heute Abend. Sie haben etwas aus dem Archiv geliefert. Und zwar sieht man Sie da noch einmal auf einer Alp. Erzählen Sie uns schnell, was sehen wir da?
Das ist im Bleniotal in einem Weiler von der Gemeinde Lotinia. Als Kind hatte ich noch mehr Haar als Bub. Ich war leidenschaftlicher Fädler und bin sehr gerne am Holzhacken oder am Singen am Lagerfeuer. Und das ist so eine Szene, wo wir, glaube ich, bei dieser Alphütte den Holz vorbereitet haben.
Und haben Sie mit dem so ein bisschen möglichst vermeiden, um etwas Neues aus dem Privatleben preiszugeben?
Nein, ich hatte Mühe, Fotos zu finden von meiner Jugend, weil die irgendwie in einer Schachtel drin sind und ich keine Zeit hatte, um in den Keller reinzusteigen und zu schauen. Also das ist eines der wenigen Bilder, die ich gerade zur Hand hatte.
Okay.
Also ist mehr Zufall.
Und haben Sie in den letzten Jahren auch mal noch Zeit gehabt, um irgendwie ein paar Tage Auszeit auf der Alp oder wo auch immer zu finden? Oder sind Sie stetig eingebunden gewesen als VWS-Chef?
Zum Beispiel mit Ihren Enkelkind. Sie sind ja vierfach, oder wie viel?
Ja,
vierfache Grossvater.
Ja, also das ist, also wenn ich heimkomme, ist es fast ein bisschen wie Ferien. Oder manchmal einen Tag am Wochenende. Und dann, wenn die Enkelkinder kommen, ist das wunderbar. Und das habe ich regelmässig. Ich habe sonst nicht mehr so viel für andere Zeit, aber für die Familie, das ist mir schon wichtig, dass ich immer wieder Zeit habe.
Also Zug ist jetzt Ferien mittlerweile?
Ja, es ist ein bisschen mein Ferienhaus geworden. Ja. Das muss vielleicht auch natürlich schon mein Wohnsitz ist schon offiziell Zug. Also ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt.
Händen Sie denn jetzt?
Für die Steuerverwaltung ein bisschen falsch ausgedrückt.
Sie sind Wochenaufenthalter, oder wie ist denn der genau?
Ich bin Wochenaufenthalter, wie das üblich ist für Bundesräte, dass sie Wochenaufenthalter sind, dass sie in dem Kanton wohnen bleiben. Und ich wohne ja auch dort. Oder? Ja. Also ich habe dort nach wie vor meine Familie und all meine Bücher und
Ja, man zahlt natürlich auch lieber Steuern in Zug als in Bern, das ist völlig verständlich.
Ja, aber es wäre auch falsch, wenn ich würde sagen, der Zucker, ich gehe jetzt auf Bern wohnen. Oder? Das wäre einfach, ich bin auch Zentralschweizer Bundesrat gewählt worden. Ja.
Aber Sie haben ja schon Bezug zu Bern, irgendwie Ihre Brüder, ist, glaube ich, hier, wo es im Etage in der Matte führt, schon seit Längerem. Genau. Ihre Tochter, glaube ich, auch da studiert in Bern, habe ich gelesen. Also Sie haben wahrscheinlich schon den Berner Groove kennengelernt, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, mein Bruder lebt schon lange da und meine Tochter studiert JUS an der Uni in Bern. Und das ist natürlich wunderbar, dass ich bei dir so gesehen und der Kontakt fast besser als vorher mit ihnen.
Fast besser als vorher. Ja. Wir haben seit. Hast du noch etwas? Wir haben es in der Werbung noch erwähnt. Was ist jetzt mit dieser Posaune, dieser ominösen? Sie sind offenbar in der Guckermusik auch im Zug aktiv gsi. Spielen Sie noch?
Praktisch nie mehr. Also, eben, das ist die Heim steht sie auch, darum, mein Wohnsitz ist schon dort, wo die Posaune ist. Eigentlich. Und manchmal spiele ich noch ein bisschen, aber mehr mit meinem Sohn, er spielt auch Posaune, ich tue ihn auf dem Klavier begleiten. Das ist fast häufiger als
umgekehrt. Aber Fasnacht gibt es noch?
Bin ich das letzte Mal 2 Stunden gsi und das hat mir gefallen und es war aber auch gut gsi dann.
Herr Pfister, vielen Dank.
Vielen Dank.